Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Jedes Kind zerrt man weg, wenn es am 24. vor Einbruch der Dunkelheit ins Wohnzimmer lunsen möchte, weil Vorfreude ja die schönste Freude sei. Aber bei Beethoven drehen die Kulturinstitutionen durch und feiern nicht nur vor dem eigentlichen 250. Jubiläum, sondern auch einen Tag vor dem 249. Gestern nämlich. In Bonn fand der große Auftakt zum Jubeljahr statt. Und wer was über Beethoven zu sagen hatte, weiß Henning Hubert.
Für Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist der in Bonn geborene Ludwig van Beethoven sowohl Pate der europäischen Einheit als auch ein Weltbürger. Bis heute berühre und begeistere seine Musik Menschen aller Länder und Kontinente, sagte sie in ihrer Bonner Rede.
Mit seiner Weltverbesserungsleidenschaft und seinem Humanisierungsanspruch, mit seinem Traum, dass es nur Menschen geben wird, liegt uns Beethoven im wahrsten Sinne des Wortes und im besten Sinne bis heute in den Ohren. Hören wir auf ihn, auf dass seine Musik keine Zukunftsmusik bleibt, sondern in die Zukunft weist.
Dafür müssten viele allerdings erst wieder das Lauschen, das Zuhören lernen. Beim Bonner Festakt versuchten die Musiker Neuentdeckungen an Beethoven. So variierten sie seine Chorfantasie. Den großen Klavierpart wandelte die Jazzpianistin Olivia Trummer ab, verließ Beethovens Notentext und kehrte erst Minuten später zu ihm zurück. Einstimmen, Neugier wecken, Beethoven neu entdecken. Das ist nicht nur das Motto für den Festakt, sondern für das gesamte bevorstehende Festjahr. Die eigens gegründete Jubiläumsgesellschaft betreut 300 Projekte. Vor allem geht es ihr um Musikvermittlung. Deutschlandweit sind rund 1000 Konzerte, Opernaufführungen, Ausstellungen und Konferenzen geplant. Bis zum 17. Dezember 2020, dem eigentlichen 250. Tauftag Beethovens. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Insgesamt stehen mehr als 42 Millionen Euro für das Beethoven-Jubiläumsjahr zur Verfügung. 27 Millionen Euro stammen vom Bund. Der will möglichst viele Menschen ansprechen, ihnen die visionäre Musik Beethovens näher bringen. Das will auch Malte Böker. Er ist der künstlerische Geschäftsführer der Beethoven-Jubiläums GmbH und zugleich Direktor des Beethoven-Hauses in der Bonngasse, also von Geburtshaus, Forschungsstelle und Museum.
Im 19. Jahrhundert hat man den auf ganz viele Sockel gestellt, Monumente geschaffen und hat so eine Ehrfurchtshaltung vor den Klassikern da reingebracht. Unser Bestreben ist es jetzt wirklich ganz anders. Wir wollen Beethoven greifbar machen, indem wir ihn so vielgestaltig präsentieren und so viele Bilder zulassen, die man mit Beethoven verbinden kann, dass da jeder seinen Zugang findet.
Das klassische Konzert werde daher fast gar nicht gefördert. Das finde sowieso statt. Stattdessen gibt es zum Beispiel Projekte für Grundschulklassen, damit die Kinder wieder singen. Nike Wagner, die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner, bereitet als Intendantin des Beethovenfestes fürs Jahr 2020 gleich zwei Ausgaben des Bonner Klassikfestivals vor, eine im Frühjahr, eine im Herbst, beide mit Schwerpunkt auf den Sinfonien Beethovens.
Ach, schauen Sie, prinzipiell ist es eine tolle Sache. 250. Geburtstag hat man nicht alle Tage und ein Weltgenie wie Beethoven darf man da wirklich rundum feiern. Und ich bin mehr auf der ernsthaften Seite, weil Beethoven ein enorm anspruchsvoller Komponist ist. Meiner Meinung nach darf man das nicht zu sehr unterlaufen. Andererseits sollte man vielleicht auch der allgemeinen Unkenntnis von Beethoven entgegenwirken und ihn meinetwegen auf einer breiteren Ebene unter die Leute bringen. Habe ich auch gar nichts dagegen. Beethoven hält viel aus.
Nike Wagner kann es erfreulicherweise nicht lassen, solche Veranstaltungen mit etwas Bissigkeit aufzumuntern. Beethoven hält viel aus und um Beethoven herum musste man auch viel aushalten. Sich Beethoven ganz Haus zu holen, das konnte zu seinen Lebzeiten zum Risiko für Gäste und Gastgeber werden. Der Konzilianteste war er nicht immer, außer er war auf das Geld reicher Gönner angewiesen. Die Hauskonzerte der letzten Tage, die in ganz Deutschland stattfanden, unter dem Motto Beethoven bei uns, waren da vorhersehbarer. An die Grenzen der Zuhörer ging es dennoch, zumindest in Berlin, beim Projekt 60 Mal Opus 111. 60 Mal wurde innerhalb von 3 Tagen Beethovens letzte Klaviersonate aufgeführt, darunter von Pianisten wie Pierre-Laurent Aimard, Lars Vogt, Igor Levit oder Severin von Eckartstein. Das Stück nimmt einen schon nach einmaligem Hören mit, wie dann erst bei 60 Mal. Für uns war Elisabeth Hahn da. 60 Mal hat sie es nicht gehört, so viel kann ich schon verraten, Frau Hahn. Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee zu einem solchen Marathon?
Ja, das ist wirklich eine wahnsinnige Idee. Und eigentlich war der Plan, Opus 111 gleich 111 Mal aufzuführen. Da sollten die Pianisten eben auch die ganze Nacht durchspielen. Es war auch tatsächlich so, dass Thomas Hübsch, der Veranstalter und der Klavierstimmer, der das Ganze organisiert hat, 130 Zusagen hatte. Davon sind dann aber wieder 60 abgesprungen und deswegen sind jetzt eben in Anführungszeichen nur 60 übrig geblieben. Thomas Hübsch hat diese Sonate ausgewählt, weil sie eben so unglaublich vielschichtig ist und alle Dimensionen des Lebens und alle Gefühle auch widerspiegelt. Dazu muss man vielleicht ein paar Worte zur Rezeption verlieren. Es ist ja unglaublich viel über die Zweisätzigkeit dieser Sonate geschrieben. Zwei Sätze, das war ja nicht unbedingt normal zu dieser Zeit. Von dem Pianisten Edwin Fischer stammt dieser berühmte Antagonismus vom Diesseits im ersten Satz und vom Jenseits im zweiten Satz. Da gibt es noch viele andere Dualismen vom Kampf im ersten, Friede im zweiten, Bewegung und Ruhe. Überhaupt durch diese Geschichte der Rezeption, diese Sonate zu einer Ikone der Klavierliteratur gemacht. Das liegt sicherlich auch daran, dass es die allerletzte Klaviersonate ist. Sie gehört zum Spätstil Beethovens. Man hat gesprochen vom Abschied vom Klavier, vom Abschied der Gattung Sonate. Das ist natürlich generell erstmal ein bisschen übertrieben. Es stimmt natürlich so auch nicht. Aber dem Ganzen wurde dann nochmal so ein literarisches Denkmal gesetzt, ja genau, mit dem Dr. Faustus von Thomas Mann. Und da spricht eben die Figur Kretschmer ganz ausführlich über diesen zweiten Satz und das Abschiedsmotiv. Da werden eben auch so, oder da spiegeln sich auch Gedanken von Theodor Wiesengrund Adorno. Ja, und all dieser ganze religiöse und philosophische Überbau schwingt eben immer bei dieser Sonate mit und das macht sie eben auch so spannend. Und dann wird dieses Werk eben im Hauskonzert gespielt, wie am Fließband. Ja, man kann eigentlich von Blasphemie sprechen, wenn man jetzt ganz böse ist. Aber genau dieser Gedanke, Opus 111 eben zu uns zu holen, der ist eben auch dieser Gedanke von Beethoven bei uns. Das hat auch der Pianist Andreas Kern geäußert.
Diese Bandbreite, die hebt auch Beethoven so ein bisschen von diesem schweren Sockel. So, oh ja, das ist so dieser Komponist immer mit der grimmigen Miene und so. Das hebt das so ein bisschen runter, ohne es natürlich irgendwie zu degradieren, sondern einfach diese Vielfalt, in der wir heute leben, wiedergespiegelt in so einem Komponisten.
Das ist ja auch so eine Phrase, Beethoven vom Sockel runterholen. Hat das denn mit dieser Reihe funktioniert, 60 Mal Opus 111?
Ja, das ist ganz interessant. Also dieser Mythos wurde schon so ein bisschen auf den Boden geholt, aber man hat diesen Gegensatz auch sehr gespürt, finde ich. Also es drehte sich ja nun mal von Montag bis Freitag alles um diese Klaviersonate, allein Samstag und Sonntag 12 Stunden lang durchgespielt. Also wenn das keine Heroisierung ist, weiß ich auch nicht. Man hat den Druck, finde ich, auf den Pianistinnen und Pianisten auch gespürt. Vielleicht haben deswegen auch so viele im Vorfeld abgesagt, denn ja, man muss das ja auch erstmal tun, ne? Sich in eine Reihe zu stellen, auch mit so großen Namen, auch wenn das laut Thomas Hübsch kein Wettbewerb sein sollte. Und so ein richtiges Hauskonzert im intimen Rahmen war das ja nun auch nicht wirklich. Das war eher ein musikalisches Happening. Exemplarisch fand ich diesen Widerspruch auch sehr sichtbar im Raum, wo dieses Konzert stattfand, in der Werkstatt von Thomas Hübsch. Da stand eben auf der einen Seite des Flügels das IKEA Kallax Regal und auf der anderen Seite thronte über dem Pianisten oder der Pianistin ein Beethoven-Porträt im Goldrahmen und das sozusagen die ganze Zeit so auf den Pianisten runterschaute. Und der eine Pianist kam im Smoking und der andere im Hoodie da an. Also es war ja dieser Widerspruch eben sehr sichtbar auch.
Mit welchen Erwartungen sind Sie denn in das Konzert gegangen und wurden diese Erwartungen erfüllt oder konterkariert?
Ja, also mein erster Gedanke war schon, wow, was für ein wahnsinniges Projekt. Und ich liebe diese Sonate wirklich sehr und hatte ein bisschen Angst davor, dass ich sie danach nicht mehr hören kann, dass sie mir über ist. Und ich weiß auch, dass eben so hohe Erwartungen auch vom Publikum an den Pianisten gestellt werden. Aber ich war auch sehr gespannt und es war so ein kleines Hörexperiment. Ich war ja nicht die ganze Zeit dabei, aber mein Eindruck war trotzdem, dass es sehr, sehr interessant war, erstmal so unterschiedliche Interpretationen nebeneinander zu hören. Man hört natürlich die Unterschiede, andere Zusammenhänge und das ist ja genau die Vielfalt, von der Andreas Kern auch gesprochen hat. Natürlich vergleicht man auch kritisch und man weiß auch teilweise schon in den ersten Takten, wo der Pianist oder die Pianistin hingehen möchte. Aber eins ist ganz deutlich geworden, alle, die diese Sonate ernst nehmen zumindest, kämpfen mit dieser Sonate. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, die zu spielen. Es ist mental, emotional, physisch unglaublich anspruchsvoll. Es ist kein Stück, was man einmal übt und dann spielt man es einfach so runter. Ja, und natürlich ist es auch fürs Publikum anspruchsvoll gewesen. Auch Thomas Hübsch, der Klavierstimmer, der Organisator, hat das etwas unterschätzt, sagte er mir, wie anspruchsvoll das ist. Ja, aber er meinte auch, und das kann ich ganz gut nachvollziehen, dass diese Sonate süchtig macht. Also mir ging es auch so, dass ich dann auf dem Nachhauseweg und bis heute irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt noch weitere Interpretationen hören. Ich muss jetzt noch mehr hören von dieser Sonate. Also salopp gesagt, die Sonate ist nicht tot zu kriegen, auch wenn man sie noch so oft spielt. Es ist einfach unglaublich gute und starke Musik.
Das sagt Elisabeth Hahn über 60 Mal Opus 111. Vielen Dank. Und ja, so hört sie sich an, so geht sie los, die sie 60 Mal gehört in diese Sonate Opus 111.